Ja, schönen Tag, schönen Abend in Konstanz. Danke für die Einladung hierher. Der Pitt hat noch einen Zweig meiner Tätigkeit unterschlagen. Neben Bahn- und Weltwirtschaft bin ich Chefredakteur einer Zeitung, die ich vor genau 10 Jahren gegründet habe, Zeitung gegen den Krieg, die vor allem so als Massenzeitung gedacht ist und funktioniert, die ich gerade fertig machte für die 60 Jahre Feier der NATO und die Demonstration in Straßburg und in Baden-Baden und für den Ostermarsch in diesem Jahr. Und außer dem Buch, was Pitt erwähnt hat, Verkehr, Umwelt, Klima, die Globalisierung des Tempowahns, ein Buch, was vor 1,5 Jahren erschien, was gerade vergriffen ist bei Promedia in Wien und was gerade im Mai neu erscheinen soll, neu aktualisiert, hatte ich die 3 Bücher vorher, eins zum Kosovo-Krieg, eins zum Afghanistan-Krieg und eins zum Irak-Krieg geschrieben, jeweils bei Konkret Literatur. Ich habe von Luna Park 21 einige Exemplare mitgebracht, eine Zeitschrift, die vor genau 1 Jahr und 1 Monat gegründet wurde oder zum ersten Mal erschien, eigentlich eine Zeitschrift, für die ich jetzt seit 5 Jahren arbeite und vorbereite. So ein Projekt ist eine Zeitschrift, die unter anderem getragen wird von Professor Filbert in Marburg, von Professor Kuczynski in Berlin, von Lukas Zeise, der für die Financial Times Deutschland in Frankfurt arbeitet, von einigen Leuten der Jungen Welt, einige Umweltleute und so weiter. Es ist ein sehr ambitiöses Projekt, wo es aber, glaube ich, jetzt nichts bisher gibt. Ich weiß, dass jeder sagt, ich habe schon genug Abos, ich brauche nicht noch sowas. Aber es ist praktisch eben eine Zeitschrift, die alle Aspekte des Lebens, die mit Ökonomie zu tun haben, versucht zu beleuchten und so darzustellen, dass wir glauben, es ist auch verständlich für Leute, die normalerweise über Ökonomie sagen, entweder bürgerliche Ökonomie, in normalen Zeitungen, blättern wir weiter, verstehen wir nicht, oder marxistische Ökonomie, da muss man anscheinend die blauen Wände gelesen haben, lesen wir auch nicht. Das heißt, wir versuchen es einigermaßen zwar ernsthaft, wissenschaftlich, aber auch populär zu gestalten. Das könnt ihr nachher anschauen und durchblättern und überlegen, ob das Sinn macht. Das Wichtigste, was ich nachher in meinem Vortrag sagen werde, ist in dieser neuen 5. Ausgabe von Luna Park drin, nämlich das Thema 6 Krisen, die zusammen eine Weltwirtschaftskrise ergeben. Ich möchte anfangen mit einigen Schlagzeilen, vielleicht noch einige Sätze zu der Bahn. Also wenn, dann versuche ich das nachher noch am Ende des Referats einzubauen beim Rahmen der Alternativen, was man tun kann. Und ich werde sicherlich noch drauf kommen, wenn das Thema hier auftaucht, was immer auftaucht und auch in Konstanz auftauchen wird und gestern in München auftaucht, nämlich was kann man tun? Also mein Eindruck ist, dass die Kampagne gegen die Bahnprivatisierung, die ich jetzt seit 4 Jahren maßgeblich anleite, wo wir Anfang 2005 als ziemlich einsam, eine ganz kleine Gruppe von 3, 4, 5 Leuten angefangen haben, dieses Bündnis Bahn für alle zu gründen, eine Kampagne anzufangen. Und selbst wenn ihr mich noch vor 2 Jahren nach Konstanz eingeladen hättet und gefragt hättet, warum machst du das, das ist doch eh klar, die Bahn wird eh privatisiert, da hätte ich wahrscheinlich in kleiner Runde unter 4 oder 6 Augen gesagt, ja, du hast eigentlich recht, spricht viel dafür, dass man da nichts dagegen machen kann, aber man muss es halt machen, so wie ich halt auch seit ein paar Jahrzehnten Politik mache und eigentlich oft bei Gebieten kämpfe, wo ich weiß, man macht es, wenn man sich morgens im Spiegel sehen will. Aber in dem Fall war es eben so, dass durch eine Mischung von ja, immer breitere Kampagne, heute sind 17 Organisationen in den Bündnisbahnen für alle versammelt, darunter auch Verdi, darunter IG Metall, darunter Naturfreunde, darunter BUND, darunter Robinwood, Attac, die Jugend von der Linken, Solid, die Jugend der Grünen, inzwischen auch NRW-Grüne, also ein Verband der Grünen ist ausgeschert bei den Grünen, inzwischen auch VCD Brandenburg, ein Verband von VCD ist ausgeschert zur Generallinie und macht bei uns mit. Einerseits also eine breite Kampagne, andererseits ein relativ weites Reinwirken in klassische Parteien. Also wir haben erreicht, dass der SPD-Parteitag im Oktober 2007 wegen uns kippte. Das heißt, wir haben den so vorbereitet durch breite Debatten und Flugblätter, Users haben mitgemacht und so weiter, dass eine Rede, das passiert ab und zu halt, wenn die alles so vorbereitet ist, alles zum Kippen brachte, nämlich die Rede von Peter Conradi, der bei uns Mitarbeiter ist oder Mitglied ist. Peter Conradi, der glaube ich 2,5 oder 3 Jahrzehnte im Bundestag für die SPD saß und Chef der Deutschen Architektenkammer war.
und der gegen den gesamten Parteivorstand der SPD, inklusive seinem linken Freund Hermann Scheer, der da nicht mitmachte, der sagte, ist gestorben, die Bahn wird privatisiert, den Parteitag zum Kippen brachte, worauf dann der Eiertanz anfing, dass Beck ja versucht hat, es noch im Frühjahr 2008 einzuschleusen, dann die Achsenproblematik kam, der Bruch einer Achse eines ICE-3s am 9. Juli 2008 auf der Kölner Hohenzollernbrücke, dann ist der doch nochmal verschoben wurde, dann kam glücklicherweise Börsenkrach und die Börsenereignisse, die dann eben den ganz fest eingeplanten Börsengang für den 27. Oktober letzten Jahres eine Woche vorher zum Platzen brachten und dann also die Bahn bis heute das auch nicht hochgewuppt hat. Ich habe den Artikel, den ich heute für die Junge Welt veröffentlicht habe und den ich gerade heute Morgen auch für den WOTS in Zürich fertig gemacht habe, gesagt, der Grund, warum Medan stürzte, ist nicht der Datenskandal. Der ist ein Skandal, der ist kriminell, alles klar, aber der Hauptgrund ist der, dass der Börsenprospekt zur Privatisierung der Bahn, der im September letzten Jahres geschrieben wurde, der topgeheim ist, der 600 Seiten stark ist, aber dessen Zahlenwerk so geschaltet ist, dass bis März einschließlich dieser Börsenprospekt hätte herhalten können zur Bahnprivatisierung. Seit dem 30. März, also seit gestern, ist der obsolet, weil jetzt die neuen Zahlen für 2008 vorliegen. Die Zahlen für 2008 sind bedeutend schlechter als frühere Zahlen. Die müssen jetzt eingespeist werden in einen Börsengang. Und damit ist im Grunde diese Arbeit, wo die 3 Jahre lang rumgefummelt haben, die Bahn über diese, naja, Form der kreativen Buchführung, also der gefälschten Bilanzen bei der Deutschen Bahn an russische Investoren, an saudi-arabische Investoren, wo auch immer zu verkaufen, an allgemeinen Heuschrecken zu verkaufen. Dieser Plan ist praktisch gescheitert und damit ist auch Herr Medan mit seinem Leib- und Magenprojekt der Bahnprivatisierung gescheitert. Damit musste er auch gehen. Jetzt so nicht direkt, ja, die Datenskandalkrise hat die Sache beschleunigt, aber das spielt auf alle Fälle als Hintergrund eine ganz wichtige Rolle. Ich schreibe gerade, ich meine, ich schaffe es morgen im Zug auf der langen Fahrt nach Berlin, eine Art Plattform, was man jetzt in der Öffnung, wenn es einen neuen Bahnchef geben sollte, darauf kann man keinen großen Einfluss nehmen, ob es Herr Mayer von der SBB ist oder der Sohn von Birgit Breuel, der Herr Breuel von der Bahn, das ist eigentlich nicht so entscheidend, aber es wird eine Öffnung geben, jetzt neu zu diskutieren, wie die Bahn ausgerichtet werden könnte, weil der Börsengang ist weg, der Chef ist weg, der Medan ist weg. Wir schreiben gerade eine Plattform dafür, welche 7 oder 9 Punkte unserer Ansicht nach jetzt notwendig wären, um im Rahmen der Wirtschaftskrise, ja, Klimakrise und im Rahmen der Beschäftigungskrise, Massenentlassungen in der Autoindustrie und im Rahmen natürlich auch der Notwendigkeit einer Umorientierung von einer Bonzenbahn, die primär jetzt die großen Zentren Deutschlands verbindet, zu einer Flächenbahn der Bürgerinnen und Bürger, wie man da kommen könnte, was das konkret bedeuten würde. Das, nachdem Pitt mich da herausgefordert hat, zu dem Aspekt der Bahn. Ich habe einige Zettel vor mir mit Schlagzeilen der letzten 3 Tage, die ein bisschen das Thema einkreisen. Eine Überschrift der Financial Times Deutschland am 25. März lautet Deutschland, Frankreich 7:3,5. Damit ist gemeint, Pitt hat es gesagt, Deutschland wird in diesem Jahr mindestens 7% beim Bruttoinlandprodukt einbrechen, Frankreich nur, Anführungszeichen, um 3,5%, wobei 7% Einbruch des BIP in diesem Jahr bei 40 Millionen Beschäftigten ungefähr heißen würde 2,5 Millionen mehr Arbeitslose, die dann konkret bei der Zahl in die Arbeitslosigkeit gehen würden. Zweites Beispiel, die heutige Financial Times London, Überschrift OECD sagt eine Arbeitslosenquote in den entwickelten kapitalistischen Ländern von 10% voraus, und zwar ein Anstieg in absoluten Zahlen 20 Millionen Arbeitslose mehr in diesem Jahr, die nur in Nordamerika, Japan und Westeuropa mehr Arbeitslosigkeit bedeuten werden bei der jetzigen erwarteten Rückgang des Bruttoinlandprodukts in diesen OECD-Ländern. Dritte Überschrift aus der Welt von heute, noch eine Chance für den Sozialismus. Zweite Überschrift, nur jeder zweite Ostdeutsche ist mit der Demokratie zufrieden. Mehrheit wünscht sich die DDR-Errungenschaften zurück. Es geht um eine Fragestellung, ist der Sozialismus heute noch einen Versuch wert, wo in der DDR oder Ex-DDR 39% der Befragten sagten, ja, ist es wert, in Westdeutschland nur 24%. Gesamt an Durchschnitt gibt es dann von 28%. Und die zweite Frage lautete dann, Es hätten mehr von den Errungenschaften der DDR bewahrt werden sollen, zum Beispiel das Gesundheitssystem oder das Bildungssystem. Auf dem Gebiet der Ex-DDR 84% sagen ja. Auf dem Gebiet in Westdeutschland sagen 40% ja. Im Schnitt gibt es 50%, gemittelt jetzt, die sagen ja, eigentlich hätten von diesen Errungenschaften, das heißt Bildungssystem, ja, wo wahrscheinlich keiner genau weiß, wie das in der DDR aussah, 50% im Schnitt sagen ja. Die Welt geifert, wie schlimm das sein könnte, dass die Deutschen so blöd sind und da sowas wollen, aber es ist offensichtlich ein Produkt dieser Krise, weil sie erheblich veränderte Zahlen verglichen mit vor 2 Jahren sind. Nächste Schlagzeile: Ackermann erhält US-Staatshilfe. Financial Times Deutschland. Der Chef der Deutschen Bank, Ackermann, hat mehrmals gesagt, dass er kein Staatsgeld annehmen würde, dass der Deutschen Bank so super gut gehen würde, es finde ich ziemlich igitt, dass sie Staatsgeld annehmen würden. Jetzt kommt raus, hier Börsenzeitung von vor einigen Tagen, in den USA wächst die Wut auf AIG, auf American International Group. Kommt raus, dass AIG, die pleitegegangene größte Versicherung der Welt, auf Druck der Kongressabgeordneten eine Liste veröffentlichen mussten, wo das Geld von hunderte Milliarden Dollar, was AIG in der Pleite bekommen hat, vom Staat hingegangen ist. Da kommt raus, auf Platz 3 steht die Deutsche Bank. 11,8 Milliarden Dollar hat die Deutsche Bank eingesackt von US-Geld, Staatsgeld, das über die AIG weitergereicht wurde an die Deutsche Bank. Die Dresdner Bank hat 2,6 Milliarden Dollar bekommen, die DZ Bank 1,7 Milliarden. Ist die Commerzbank nicht drauf? Nö, Commerzbank nicht. Und KfW nochmal 0,5 Milliarden. Die Landesbank Baden-Württemberg hat auch 0,1 Milliarden bekommen. Das heißt, Staatskredite, die durchgereicht wird aufgrund von angeblichen Forderungen, die AIG gehabt hätte, muss dazu sagen, wenn es nach dem Markt gegangen wäre, wäre die größte Versicherung der Welt pleite und gar niemand hätte was bekommen. So haben die Steuerzahlenden der USA über die durchreiche Station AIG, unter anderem an deutsche Banken, natürlich auch in US-amerikanische Banken, in der Spitze steht Goldman Sachs, mit 12,9 Milliarden Dollar entsprechende Gelder gezahlt. Letzte Schlagzeile: Ungarns Regierung stürzt über die Krise. Auch Financial Times Deutschland. Dazu muss man sagen, dass inzwischen Islands Regierung, Lettlands Regierung, Ungarns Regierung und die tschechische Regierung über die Krise gestürzt ist und einige andere Regierungen aller Wahrscheinlichkeit nach noch stürzen werden. Unsere wahrscheinlich nicht, aber trotzdem kann man gespannt sein, wie am 27. September dieses Jahres gewählt werden wird. Wir erleben jetzt eigentlich seit 2 Jahren, 2,5 Jahren, ich sage es, ein Schwelbrand. Ein Schwelbrand in dem gesamten Gebäude des Weltkapitalismus. Ein Schwelbrand, der immer wieder in einem Raum, wenn man sich das bildlich vorstellt, des Weltkapitalismus anfängt zu brennen. Subprime, Hypothekenkrise und so weiter. Dann gibt es eine Löschaktion und sagt, jetzt ist das ist gelöscht, passiert nichts mehr. Dann kommt der nächste Raum, Versicherungen, USA oder Hypothekenbanken oder Lehman Brothers und so weiter, wo es aufflammt. Wieder Löschaktion und wieder brennt es anderswo, bis am Ende das gesamte Gebäude des weltweiten Kapitalismus momentan ziemlich in den Fugen kracht, wenn nicht gar in eine schwere Existenzkrise geraten wird. Wir haben im Rahmen dieser Krise auch ganz neue Wörter gelernt. Wir haben gelernt, dass Subprime kein neues Jugendkulturwort für besonders cool ist, weil heißt der Wort wie eine knapp unterhalb von Bestnote. Da nicht umgekehrt meint, dass es absolut miserable Wertpapiere sind, die eine Schrottanleihen, Junkbonds eigentlich genannt werden müssten. Wir haben gelernt, dass ABS nicht mit Bosch zu tun hat, nicht mit dem Elchtest zu tun hat, nicht Anti-Blockiersystem heißt, sondern eigentlich heißt Asset-Backed Securities. Asset-Backed Securities heißt wörtlich wieder übersetzt mit Sicherheiten hinterlegte Wertpapiere. Ist auch wieder Orwellsche absurde Sprache. Eigentlich muss es heißen mit Unsicherheiten hinterlegte Wertpapiere, die absolut nichts wert sind, wo gar nichts sicher ist, außer dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach abgeschrieben werden müssen. Wir haben dann auch gelernt, dass die Namen Fannie Mae und Freddie Mac nicht irgendwelche lustige Kinderpuppen sind, die mit Barbie zusammen irgendwie einen neuen Kult darstellen, sondern dass es die größten Hypothekenversicherer der Welt waren, die beide de facto pleite gegangen sind und vom Staat aufgefangen werden müssen. Und wir haben last but not least gelernt, dass Hypo Real Estate keine angelsächsische Heuschrecke ist, sondern eine bajuwarische Bank ist, eine ehemalige Staatsbank ist, die inzwischen 102 Milliarden Euro Staatskredite geschluckt hat, obwohl sie nur eine Milliarde Euro wert ist und trotzdem noch sagt, man müsste vielleicht verstaatlichen, ja? 102, also hundertfache des Werts hat der Staat schon gezahlt dafür. Keinerlei Mitspracherecht. Der Herr Flowers, der gerade bei 9% Anteil an der Hypo Real Estate hat, sagt, aber ihr könnt mich nicht enteignen, obwohl er schon längst pleite sein müsste. Trotzdem wird das Spiel weiter gespielt. Alan Greenspan, der langjährige Chef der amerikanischen Notenbank, der auch diese Krise mit zu verantworten hat, hat, nachdem er zwei Jahre geschwiegen hat, in seinen Memoiren vom letzten Herbst geschrieben, ich zitiere, dies ist eine Jahrhundertkrise. Und er fügt dann hinzu, wir sind aber als Menschen einfach nicht klug genug. Wir können die Dinge nicht mehr so weit voraussehen. Zitat Ende. Es erinnert an ein anderes Zitat, das da lautet, wir wissen mehr über den Kreislauf der Erde um die Sonne und der Sonne um das Universum, als wir über die Industriezyklen wissen. Wir können die Bewegungen von unsichtbaren und unbegreiflich entfernten Himmelskörpern mit unvergleichlich größerer Genauigkeit voraussagen, als wir das Ende der Depression voraussagen können. Manchester Guardian, 9. Januar 1931. Das heißt, es war damals so und ist heute so, dass man sagt, die Wirtschaft ist ein Mysterium. Physik ist berechenbar, Gestirnverlauf ist berechenbar, unsichtbare Sterne kann man ganz genau sagen, wie die verlaufen, aber kapitalistische Zyklen, Krisen sind absolut unberechenbar und man kann halt nichts machen. Oder auch wie Herr Greenspan sagte, wir sind als Menschen einfach nicht klug genug, wir können die Dinge nicht so weit voraussehen. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, man kann auch im Kapitalismus relativ sagen, woher diese Krise kommt, teilweise auch vorhersagen, wann solche Krisen eintreffen. Man kann mindestens heute sagen, dass wir eine historische Weltwirtschaftskrise erleben, die möglicherweise schlimmer werden wird und uns alle, vor allem die Menschen, die arbeitslos sind, Hartz-IV-Empfänger und die noch beschäftigten Lohnabhängigen und zumal in viel stärkerem Maße die Menschen im Süden dieses Weltkugels treffen wird. Ich zitiere aus der Financial Times Deutschland Wolfgang Münchau, den Chefkolumnisten, der schreibt jetzt seit neuestem, ist es bald Zeit für einen neuen Superlativ? Zunächst sprachen wir von der schlimmsten Wirtschaftskrise seit der Wiedervereinigung. Dann war es die schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg. Heute fragen sich besorgte Beobachter, ist diese Krise womöglich schlimmer als die große Depression? Zitat Ende, also die von 29 bis 48. Ja, die große Depression begann im Oktober 1929, währte in den USA die ganzen 30er Jahre hindurch, wurde zum Teil relativiert in Deutschland durch den Faschismus, Arbeitsbeschaffung durch Krieg, mündete in den Zweiten Weltkrieg 1939 bis 1945 und endete mehr oder weniger formal mit der Währungsreform, also Entwertung alles Geldvermögens von normalen Leuten in Deutschland im Jahr 1948.